Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE. Engineering the Digital Future.
Hallo liebe Zuhörenden, schön, dass ihr in diesen Deep Dive eingeschaltet habt. Wir werden heute tief über das Thema Nachhaltigkeit reden. Mein Name ist Eddie Huhn und ich habe hier neben mir auch meinen Kollegen.
Hi auf meiner Seite, ich bin Florian Baldhof, ich freue mich auch hier beim Deep Dive dabei zu sein. Danke Eddie.
Worüber wir heute reden möchten, ist das Software and Systems Engineering in der Nachhaltigkeit. Und natürlich werden wir darauf eingehen, was wir als IESE dazu machen. Dazu werden wir auch über verschiedene Projekte reden, worin wir tätig sind. Wir sind sehr domänenübergreifend unterwegs und deswegen ist es auch schön, dass wir hier als zwei komplett unterschiedliche Kollegen dazu uns austauschen. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist um zu betonen, dass das wirklich Expertise braucht, um das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Das machen wir deswegen auch nicht nur mit internen ExpertInnen, aber wir reden auch sehr viel mit Practitioners und auch mit anderen Forschenden, um das Thema einfach weiter voranzutreiben. Wir können das nicht alleine. Es gibt nicht nur die eine Sache, die die Welt rettet und deswegen braucht das auch komplexe Lösungen und das werden wir heute was tiefer analysieren. Genau, lass uns zuerst mal zu uns gehen. Florian, willst du was über dich selbst erzählen?
Genau, ich bin Florian Baldhof. Ich bin Systems Engineer am Fraunhofer IESE und seit 2020 in der Abteilung Embedded Systems Engineering. Ich würde ganz kurz auf Systems Engineering eingehen. Da geht es quasi darum, interdisziplinäre Projekte erfolgreich durchzuführen. Und diese sind meistens ziemlich komplex, also sehr viele Organisationen beteiligt, sehr viele Disziplinen. Und in meiner Promotion, dem Titel Fabrikmodell zur vereinfachten Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren, geht es eben genau darum, Nachhaltigkeitsindikatoren wie den Product Carbon Footprint, den CO2-Fußabdruck, für Unternehmen zu berechnen. Das heißt, der CO2-Fußabdruck ist da ein Indikator, aber nicht der einzige. Hierauf werden wir wahrscheinlich auch später noch drauf eingehen. Und verwandte Themen sind hier auf jeden Fall der Produktpass, der aktuell auch die Industrie sehr umtreibt. Das heißt quasi, wie kann ich meine Nachhaltigkeitsdaten in der Wertschöpfungskette weitergeben? Zum Beispiel, wenn ich Tier 1 oder Tier 2 bin und den an meinen OEM, der das Ganze in Vertrieb bringt, dann weitergeben kann.
Das ist ganz spannend. Jetzt bin ich aber auch interessiert daran, wie bist du denn im Thema Nachhaltigkeit gelandet?
Seit ich am IESE bin, wollte ich was in die Richtung machen. Also es hat damit angefangen, dass ich erst im Bereich Model-Based Systems Engineering unterwegs war und wir da viele Projekte hatten, aber jetzt keins dezidiert im Thema Nachhaltigkeit. Und dann im Bereich digitale Zwillinge, in dem ich jetzt bin, hatten wir jetzt ein Projekt zum Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich mich natürlich super fokussiert und fand es unheimlich spannend. Und genau das Projekt ist GreenPod, über was wir wahrscheinlich später auch nochmal zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall. Dann vielleicht noch kurz zu meiner Person. Mein Name ist Eddie Huhn. Ich bin von der Hintergrund Ingenieurspsychologe und bin jetzt seit über 10 Jahren am Fraunhofer IESE. Was ich mache, ist im Bereich Requirements Engineering, auch Digital Design mittlerweile genannt, wo man Systeme gestaltet, schaut, wie die für Menschen am optimalsten funktionieren, ja, dass das die Anforderungen erfüllt, aber auch, dass die Qualität davon gesichert ist. Bevor ich am Fraunhofer IESE kam, war ich tätig in der nachhaltigen Landwirtschaft als Qualitätsmanager. Da war ich dann mit so Standards wie BioSwiss und Naturland beschäftigt, aber auch mit ISO 9001. Und eigentlich ist, was das angeht mit Nachhaltigkeit, mein Werdegang hier im IESE sehr ähnlich wie bei dir, weil ich habe die ersten Jahre eigentlich nicht viel mit Nachhaltigkeit machen können. Da gab es nicht viele Projekte, bis wir auch immer mehr gesehen haben, dass das eine Rolle angefangen hatte zu spielen in Projekten. Und wenn wir dann im Projekt Dynasos, was über dynamische Systems of Systems geht, da warst du ja auch drin, das werden wir dann auch weiter besprechen, da haben wir das eigentlich sehr stark etabliert. Und das war für mich quasi den Startschuss, um das auch am Institut weiterzumachen. Und im Moment bin ich deswegen dabei, um einfach zu koordinieren, dass wir mehr Forschung dazu machen und auch echt eine gute Mischung kriegen von allen ExpertInnen bei unserem Institut, um zu sorgen, dass wir das Thema auch sehr aktiv, aber auch sehr effizient angehen können. Meine persönliche Vision übrigens zu Nachhaltigkeit ist, ich würde am liebsten Wüsten begrünen. Und das ist gar nicht so eine vage Vision, nicht so ein Idealismus, wie man denkt. Da gibt es schon konkrete Ansätze und ich bin absolut davon überzeugt, dass man mit Systemunterstützung sogar schon laufende Initiativen wie diesen Green Wall Initiative in China, aber auch anderen Initiativen in Saudi-Arabien und anderen Ländern im Mittleren Osten auch beschleunigen kann, um zu sorgen, dass auch die Natur sich wiederherstellt, dass auch Landwirtschaft da möglich ist. Und ich glaube, wenn wir da auch eine Rolle weiterspielen, auch durch das, was wir machen, dass wir da viel erreichen können.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Also jetzt hast du gesagt, dass du Ingenieurspsychologe bist. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und kam über meine Abschlussarbeiten zum Systems Engineering. Und ganz zentral, wie der Name schon sagt, ist der Systemgedanke. Das heißt, ein System ist mehr als die Summe der Teile und hat natürlich interagiert natürlich mit anderen Systemen. Und es ist halt ganz klar, dass Nachhaltigkeit so ein Thema ist. Ja, also ich kann natürlich ganz super effizient sein in meinem eigenen Elfenbeinturm, aber sobald ich mit anderen was zusammen mache, muss man natürlich diese Systeme betrachten. Und da gehört ja zum Beispiel auch das politische System dazu, was wir zum Beispiel in Dinosaurs aufgegriffen haben. Also dass man quasi nicht nur die Systemebene betrachtet, sondern auch die Systeme der Systeme und dann noch eine Abstraktionsebene hochgeht. Und für mich ist Nachhaltigkeit, ich finde ganz wichtig, die Twin Transition hier zu bezeichnen, also quasi die doppelte Transformation, dass man sowohl eine digitale Transformation macht, aber die macht, um nachhaltige Ziele zu erreichen. Das heißt, man schlägt quasi zwei Fliegen in einer Klappe und es gibt ja auch in der deutschen Industrie noch Nachholbedarf in der Digitalisierung. Und wenn man das tut, dann kann man es direkt so machen, dass man halt ja Effizienz steigert, also ökologische Nachhaltigkeit vor allem verbessert, dass man halt direkt mitdenkt, okay, wie kann ich vielleicht hier mein Carbon Reporting machen, also dass ich meine CO2-Fußabdrücke ausgeben kann, dass ich da robuste Werte habe, dass ich gute Entscheidungen treffen kann in meiner eigenen Produktion, aber dass auch Kundinnen gute Entscheidungen beim Kauf treffen können, dass halt nicht nur der Preis Vergleichbarkeit schafft, sondern auch der CO2-Fußabdruck.
Und daher fände ich es auch spannend, auch nochmal zu erfahren, was ist denn für dich konkret Nachhaltigkeit? Du hast jetzt eigentlich über die Twin Transformation schon geredet, aber was ist die Komponente Nachhaltigkeit denn konkret?
Genau, also Nachhaltigkeit, es gibt natürlich das Triple-Bottom-Prinzip oder die Verbindung halt von sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Das ist ja das, was man so im Studium lernt. Aber letztlich geht es ja eigentlich darum, ja die Erde, so pathetisch wie es klingt, aber die Erde halt zukünftigen Generationen zu erhalten und halt so mit Ressourcen zu haushalten, dass das halt nicht nur noch 100 Jahre hält, sondern vielleicht die nächsten 10.000 Jahre. Und da sollte man ja hinkommen, dass man halt quasi nicht zwei Erden braucht, sondern dass die eine ausreicht. Das wäre Nachhaltigkeit für mich, ja.
Oh ja, du hast ja schon referiert an diese Triple Bottom Line, das People Profit Planet, wird es oft genannt. Das ist mit Aspekten auch Soziales, deswegen kommt auch meine Rolle als Psychologe da ab und zu rein. Auch individuelle Dimensionen kommen da rein. Und wir reden natürlich auch sehr viel über die Technologie noch. Das wird oft noch als eine Art vierte Dimension zu diesem Triple Bottom Line noch genannt. Und die Natur ist natürlich eigentlich das A und O in dem Bereich.
Genau, also das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass halt die soziale Nachhaltigkeit jetzt, wie soll ich sagen, in der Industrie, mit der man zu tun hat, oftmals nicht das Erste ist, auf was man sich halt einschießt, weil natürlich die ökologische Nachhaltigkeit jetzt gerade mit Carbon Footprint, das ist, was halt leicht zu quantifizieren ist. Ja, ich habe da eine Zahl und damit können halt insbesondere natürlich IngenieurInnen was mit anfangen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir dich ja auch dabei haben, Eddie, dass die soziale Komponente auch beleuchtet wird, weil es ganz wichtig ist, weil es ja auch nur im Einklang immer funktioniert.
Absolut. Ich glaube auch, das müssen wir sehr umfassend machen. Wir sagen immer sehr klar, dass wir digitale Nachhaltigkeit machen, sodass man das abgrenzt von, was es auch alles in der Welt gibt an Nachhaltigkeit. Aber das besteht auch sehr konkret aus diesen zwei Komponenten Green by IT, also der Entwurf von Systemen, die Nachhaltigkeit ermöglichen oder Nachhaltigkeit treiben und auch die Sicherstellung, dass die Systeme selber nachhaltig sind. Und das ist das Green IT, was man da hat. Und ich finde, die mappen sich auch wieder ganz gut auf diesen anderen Dimensionen, die zum Beispiel auch in diesem Carbon-Corona-Manifesto festgelegt sind. Die kann man auch selber unterschreiben. Kann ich auch alle nur empfehlen. Das ist ein Manifest im Software Engineering, wo man sagt, okay, ich committiere mich daran, um in meiner Arbeit im Software Engineering, egal wie ich das gestalte, die Komponente Nachhaltigkeit mit reinzubringen. Aber das heißt tatsächlich, das sind diese technische, individuelle, soziale, Umwelt und tatsächlich auch die Profit-Dimension, also die Wirtschaftlichkeit davon, so dass man das auch natürlich selber länger weitertreiben kann.
Ja, toller Hinweis auf das Manifesto habe ich mir in Vorbereitung kurz angeschaut und ist ja eine super Leitfaden, also dass man auf einen Blick mal diese Dimension da auch geschildert bekommen, weil viele Leute, die jetzt gerade vielleicht auch länger im Beruf sind und jetzt ja nicht unbedingt in der Forschung unterwegs sind, kommen ja vielleicht mit dem Thema gar nicht so in Kontakt, ja.
Absolut. Und ich denke auch, Das Problem ist auch oft, dass man nicht weiß, wo soll ich denn anfangen?
Und absolut.
Das ist für ganz viele das Problem, um auch aktiv zu werden. Deswegen bin ich auch selber super froh, dass wir verschiedene Projekte schon haben, sodass man auch selber da aktiv werden kann. Natürlich kann man auch im Privatleben einiges machen. Ja, das mache ich selber auch. Ich versuche zum Beispiel auch eine Art Hilfsprojekt aufzusetzen. Das steht aber lose von, was ich über die Arbeit auch in Projektkontexten einbringen kann. Und ich glaube auch, gerade weil wir das mit verschiedenen Personen machen, kommt man da auch viel weiter. Ja, Florian, jetzt hast du auch schon ein paar Mal über grüne digitale Zwillinge geredet und du hast auch das Projekt, worin du das anwendest, dieses GreenProt, hast du schon kurz angerissen. Wollen wir da mal drüber reden?
Aber sehr gerne. GreenProt hat zwei Use Cases. Das eine ist der grüne digitale Zwilling, wo es darum geht, den CO2-Fußabdruck beim Industriepartner zu berechnen. Das heißt, der grüne digitale Zwilling funktioniert als Datenaggregator, bei dem bestimmte Eigenschaften definiert sind und diese Eigenschaften kommen dann von der Produktionsanlagen des Industriepartners und daraus wird dann der Product Carbon Footprint, also der CO2-Fußabdruck berechnet und das auch auf Produktebene dann. Das heißt, die können für ihre Produktion dann sagen, so viel CO2 hat man für diese Prozesse gebraucht. Und der zweite Use Case ist Smart Scheduling. Ich kann quasi grüne Energie, die es ja zum Beispiel auch aus dem Netz gibt, ja, wenn halt die Sonne scheint zum Beispiel, und ich kann so schedulen, also so die Produktionsplanung machen, dass ich besonders energieintensive Prozesse durchführen kann, wie zum Beispiel heizen oder kühlen, wenn halt grüne Energie vorhanden ist und somit halt eine bessere Effizienz der grünen Energie habe, weil anders wird sie halt in die Batterie gehen oder gar nicht genutzt werden und das ist eigentlich ein super spannender Use Case.
Ja, voll. Dann ist aber auch noch die Frage, also hätte man das machen können, ohne dass man Basis schon als Grundlage hatte, die man, ich glaube, schon über 10 Jahre auch erforscht, ne?
Genau, richtig, ja. Nee, genau, das ist ja das Ding, dass man halt eine Komponente braucht, dass man halt mit dem MES-System auch interagiert, dass jemand sagen kann, okay, die Produktionsplanung ist jetzt so, aber ich kriege hier neue Informationen und kann die dann umplanen und habe halt, kann sowohl Geld sparen, weil Energie ist natürlich auch teuer, aber kann auch den CO2-Fußabdruck damit optimieren, ja.
Kannst du kurz mal für den Zuhörern sagen, was das AMS-System ist, dieses Produktionsleitsystem?
Genau, das Produktionsleitsystem, da wird halt die Produktionsplanung gemacht. Das heißt quasi, dadurch weiß man, auf welcher Maschine welche Produkte gefertigt werden und wie die Losgröße sind. Das heißt, man fertigt ja nicht ein Produkt und dann ein anderes, sondern man fertigt ja je nach Industrie dann halt 1000 nacheinander, dass man nicht die Maschinen umrüsten muss. Und das sind natürlich, damit sind natürlich Herausforderungen auch behaftet, dass man halt dann Rüstkosten hat und diese ganzen Dinger mit einplanen muss, ja.
Könntest du vielleicht auch noch was zum Projekt dann sagen? Wie weit seid ihr bis jetzt gekommen? Ich glaube, das Projekt läuft jetzt 1 Jahr, 1,5 Jahre?
Genau, das Projekt läuft 1 Jahr. Zunächst gilt es mal zu klären, was eigentlich der grüne digitale Zwilling ist, welche Informationen der braucht und an welcher Stelle beim Industriepartner der eigentlich ja integriert wird. Aktuell haben wir ein recht gutes Bild, was wir für die grüne digitale Zwilling brauchen, also dass halt natürlich ein API-Call auf eine Datenbank kommen muss, die aktuell die CO2-Äquivalente aus dem Stromnetz uns gibt. Und von den Produktionsanlagen des Partners brauchen wir natürlich die Werte, wie lange Produkte auf einer Maschine laufen. Also aus Batch-Sicht, also auf Losgröße. Und dann kann man das runterrechnen auf das einzelne Produkt und daraus halt bestimmen, wenn ich einen Zeitstempel habe, wie viel CO2 dann verbraucht wurde für das einzelne Produkt auf dieser Maschine.
Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist in so einem Vorgang, ist so ein grüne digitale Zwilling das, was eigentlich die Daten erfasst von zum Beispiel einem Produktionsgerät oder von einer Schnittstelle, was dann in dieses Produktionsleitsystem reinfließt und das dann zum Beispiel über KI auch auswerten kann, wie diese Planung gemacht wird, sodass dann auch grün produziert wird.
Genau, richtig, ja. Also es aggregiert alle Informationen, die da sind, auch aus verschiedenen Systemen, auch aus dem ERP-System und fügt die halt zusammen, sodass dann halt gute Entscheidungen getroffen werden und halt auch diese Informationen mit dem Kontext genutzt werden können für die Entscheidungen.
Mhm. Das hat ja auch ganz viel Zukunftspotenzial, nehme ich mal an, weil die KI-Komponente kann ja auch immer weiter ausgearbeitet werden und viel intelligenter auch werden, oder?
Genau, also da geht es ja auch Richtung Netzdienlichkeit, dass man zum Beispiel guckt, okay, wann ist halt zum Beispiel Flaute, also wann ist keine grüne Energie vorhanden und das ist ja ein ganz großes Problem für die Netze, dass halt immer diese Sinuskurve läuft, wie viel Energie oder wie viel grüne Energie vorhanden ist und wenn ich jetzt halt meine Produktion so steuern kann, dass ich halt netzdienlich bin, dann ist das halt auch ganz wichtig für die Erhaltung der Netze, ja, der Spannung.
Was ich ganz spannend finde an dem Projekt ist, also eigentlich ist es ja getrieben von dieser gesetzlichen Auflage, dass man diese Produktpass erstellen muss, diese digitale Produktpass und darin natürlich auch zeigen muss, dass es nachhaltig produziert wurde.
Genau, absolut richtig. Produktpass ist ein super großes und interessantes Thema. Ja, das erste Produkt, wo sehr viel Aufmerksamkeit liegt, ist der Batteriepass, weil halt natürlich die ganze Automotive ganz viele Batterien haben. Und da ist es so, dass es wohl 2027 das auch verpflichtend ist. Ja, das heißt, es gibt ganz große Konsortien, da sind wir teilweise auch beteiligt über die IDTA, die Industrial Digital Twin Association. Also welche Datenpunkte man da wirklich braucht und welche Qualität das haben muss und wo das herkommt, ja.
Ja. Ja, was ich daran spannend finde, ist nicht, dass es diese Auflage gibt, ja, weil das ist, glaube ich, für viele Unternehmen ein Kopfzerbrechen. Ich glaube, das ist eine Lösung, die wir anbieten können, sondern es bietet gerade diese Potenziale. Also wenn ich das vergleiche zum Beispiel zu der Automobilbranche, da gab es ja diese E-Call-Auflage, wo man über der Mittelkonsole so eine Taste hat, dass man zum Beispiel die Notdienste rufen kann und das natürlich auch selber auslösen kann, wenn er detektiert, dass das Auto irgendwie einen Aufprall hatte. Das hat dazu geführt, dass die OEMs, die Automobilhersteller, gesehen haben, oh, die Daten sammeln wir eh, dann können wir auch Mobility Services definieren, dann können wir Erweiterungen machen. Also die wurden dazu getrieben, die mussten ihre Daten teilen, die mussten irgendwie ein Modem einbauen, sodass die Daten fließen. Aber sobald das auch gelungen ist, konnten die da auch selber Geschäftsmodelle ausmachen. Und ich glaube, GreenProt ermöglicht genau das Gleiche.
Genau, also da vielleicht noch ganz kurz mal den Begriff, wir haben jetzt immer digitaler Zwilling gesagt oder grüner digitaler Zwilling, was quasi heißt, ich habe da Nachhaltigkeitsdaten drin, um das mal ganz kurz zu erläutern. Aber die Basis für den grünen digitalen Zwilling ist die Verwaltungsschale. Und das ist der Standard für digitale Zwillinge im Bereich Industrie 4.0. Und darauf beruhen dann auch die ganzen Produktpässe. Weil das Coole daran ist, dass das Datenmodell definiert ist und ich kann das dann austauschen, auch über die Wertschöpfungskette. Und jemand weiß, was er in Feldern, welche Daten er erwartet. Und das ist halt super spannend und das war vorher nicht möglich. Da hat halt jeder, hatte es auch vielleicht vorher sein digitaler Zwilling, aber was dann der digitale Zwilling war, das war beim einen vielleicht das 3D-CAD-Modell, beim anderen vielleicht Visualisierung der Logistik und am nächsten halt noch was anderes. Und jetzt können wir hier sagen, wir erwarten das Datenformat, wir wissen, an welcher Stelle welche Eigenschaft steht und so kann man das halt auch über die Wertschöpfungskette hinweg austauschen. So, jetzt habe ich hier ganz viel über GreenProt gesprochen, aber wir haben ja ganz viele andere coole Projekte, zum Beispiel die Dynasource, in dem wir beide waren.
Genau. Ja, ich glaube, du hast jetzt einen ganz guten Deep Dive auch gegeben in, was GreenProt macht. Man kann sich gerne auch, denke ich, bei dir melden, wenn dazu noch Fragen sind.
Sehr gern bei mir und beim ganzen Team. Da ist ja auch der Thomas Kuhn beteiligt und das sind wir sehr gut aufgestellt auf jeden Fall, ja.
Alles klar. Nee, lass uns ja gerne zum Dynasource gehen. Dynasource steht für Dynamische Systems of Systems und das ist ein Projekt, was wir für das BMBF gemacht haben, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die konkret die Frage hatten, wo sollen wir investieren, wenn wir Forschungsprojekte ausschreiben? Was für Themen sind für diese komplexen Systeme wichtig? Wo sollen wir den Fokus legen? Und daraus kamen konkret 6 Fokuspunkte, wo Nachhaltigkeit eigentlich für 3 echt eine sehr große Rolle gespielt hatte. Also das war wirklich übergreifend. Da ging es wirklich um Themen wie funktionale Sicherheit, auch Safety genannt. Da ging es um Nachhaltigkeit als Wert, was sehr tief verankert ist in zum Beispiel so städtischen Projekten. Und auch die Resilienz, was man zum Beispiel auch in Smart Farming auch umsetzen kann. So Themen sind auf jeden Fall ganz wichtig, um auch weiter zu fördern natürlich und wir wollen dazu auch Projekte machen. Jetzt ging es aber erstmal um, was wir in Dynasource gemacht haben und vor allem, wie wir zu dem Erkenntnis gekommen sind, dass Nachhaltigkeit wirklich so ein großer Treiber ist. Das haben wir nicht so einfach aufgesetzt da reingemacht, sondern über alle Interviews, die wir geführt haben mit ExpertInnen, kam das eigentlich hervor, dass wir das auch mit berücksichtigen müssen.
Genau, die Interviews. Ich erinnere mich, das war super spannend. Aber was, Eddie, war denn deine Rolle da bei Dynasource?
Also im Projekt habe ich 2 Arbeitspakete geleitet, die sehr stark miteinander verknüpft sind. Das eine ging über die Erstellung von Anwendungsfällen und das andere um Fallbeispielen, wie die umgesetzt werden können. Darum ging es um Domänen wie Smart City and Regions, da ging es um Smart Mobility, Smart Energy, Smart Production auch und Smart Farming. Und in diesen Bereichen sind verschiedene Personen bei unserem Institut beschäftigt gewesen, um dafür eine Vision zu erstellen. Das haben die nicht einfach so sich ausgedacht, sondern haben tatsächlich auch Interviews durchgeführt und mit anderen Personen, insbesondere auch aus der Industrie und teilweise auch aus der Forschung geredet, um zu verstehen, okay, wir haben hier ein Konzept, wo würde es langgehen, wo würde es hingehen? Und das, was wir erarbeitet haben, ist das auch realistisch. Also auch in diesem zweiten Arbeitspaket, wo wir dann ein Anwendungsszenario beschrieben haben, wie könnte das konkret aussehen, haben wir nochmal eine Evaluationsrunde gemacht, sind wir auch auf die gleichen ExpertInnen wieder zugegangen, haben gesagt, okay, das haben wir erarbeitet. Was sagt ihr denn dazu? Indem wir das so gemacht haben, konnten wir deswegen auch sicherstellen, dass das, was wir analysiert haben, auch richtig ist und auch breit getragen wird.
Genau, das hat ja im BMBF auch ziemlich gut gefallen, wenn ich mich da recht erinnere.
Ja, die wollten uns auch absolut fordern. Ich meine, es ging auch denen wirklich darum, wie geht es für uns weiter als Förderinstitut, als Geldgeber? Weil es ist auch wichtig zu wissen, wie können wir System gestalten? Und daher, wir mussten in die konkrete Umsetzung gehen. Wenn wir das nämlich nicht gemacht hätten, dann hätten wir auch nicht für uns selber eine Idee gehabt, wie können wir das dann umsetzen. Also wir haben zum Beispiel Szenarien beschrieben wie dynamische Ladezonen für Smart Mobility. In Städten haben wir sehr konkret geguckt nach Begrünungsmöglichkeiten. Da ging es sogar um selbstfahrende Bäume zum Beispiel. Darüber wurde etwas lächerlich gemacht. Aber ich finde persönlich, dass man sagt, okay, es ist ein Problem, dass in der Stadt so Hitzewallungen kommen. Wenn man Straßen hat, bei mir im Ort auch, die Bahnhofstraße, da ist kein einziger Baum. Wenn ich dann an einem Sommertag die Straße runterlaufe, es ist einfach super heiß, es ist trocken, die Luft da. Kein Wunder, dass in Spanien dann oft auch so Regenschirme oder so da aufgehängt werden oder andere Stoffteile. Das ist eine Lösung, die man machen kann. Aber natürlich die Natur mit reinbringen, ist auch eine sehr große Möglichkeit, um da wieder einen Puffer reinzubringen. So Beispiele haben uns einfach dabei geholfen, um dann in späteren Arbeitspaketen, wo es zum Beispiel ging über Datenmodellen, über ein Architekturrahmenwerk, um diese zu erstellen, weil ansonsten wäre es einfach zu ungreifbar gewesen. Wir wollten die Zukunft gestalten und was dieses Projekt uns gesagt hat, ist, die Zukunft ist Nachhaltigkeit, auch bei smarte Anwendungen, also sehr auf Digitalisierung auch abgestellt.
Ja, sehr schönes Fazit. Das war auch, was wir in unseren Interviews immer wieder gehört haben.
Genau, ja, du hast ja selber auch ein paar Interviews durchgeführt. Ich habe auch bei den verschiedenen Teildomänen auch mitgeholfen. Das war auch meine Rolle. Ich wollte das auch koordinieren. Ich musste deswegen auch von jeder Teilbereich auch eine Ahnung haben, was die da konkret machen und auch inhaltlich Feedback geben über, wo geht es denn lang und seid ihr auf dem richtigen Weg? Und das ist eigentlich auch die Rolle, die ich bei mir in der Abteilung in DIT einnehme. Was wir machen ist diese Digital Design, also man muss irgendwie von allem eine Ahnung haben, so dass man auch ein Gefühl hat, sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das, was wir jetzt bauen, ist das richtig? Weil genau an dieser Stelle, in diesen frühen Phasen von zum Beispiel einem Software Engineering Projekt, wenn man da nicht Nachhaltigkeit mit berücksichtigt, wird das später nicht gemacht werden. Zum Beispiel Tester oder Architekten, ja, die haben nicht die Hoheit, einfach mal, wenn das nicht spezifiziert ist, zu sagen, wir sollen jetzt mal irgendwie das nachhaltig machen. Das muss irgendwo von vorne reinkommen, ja, es muss in der Projektbeschreibung sein, dass ein Ziel ist, dass Systeme zum Beispiel stromsparend funktionieren oder es muss bei den Anforderungen mit rauskommen, wenn die Stakeholder sagen, das ist wichtig. Und das waren auf jeden Fall bei den ExpertInnen, die wir befragt haben, definitiv ein Thema, das immer mal wieder zurückkam.
Super, genau. Jetzt bist du auch schon auf Experten und Expertinnen eingegangen. Eddie, wir haben ja auch ein breites Netzwerk am WESE.
Korrekt, also sowohl intern, wir haben natürlich Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Ich komme mit meinem Hintergrund aus Requirement Engineering, Digital Design, Psychologie mit einem ganz anderen Satz an Personen und ganz anderen Industrien, wie du zum Beispiel hast, aber auch bei mir in der Abteilung auch verschiedene Personen mit verschiedenen Hintergründen, die dadurch auch viel tiefer zum Beispiel in Smart Farming reinsteigen können, wo ich auch etwas an Kontakte habe, aber sicher nicht so tief wie anderen. Und für uns sind diese Kontakte wichtig, weil wir wollen ja verstehen, was ist denn der Not, wo brennt es, wenn es über Nachhaltigkeit geht, wo sind die Bedarfe, wo wir die geeignete Beratung geben können oder Produkte mitgestalten können.
Genau, weil uns geht es ja immer darum, wie können wir der Industrie konkret helfen mit unserer Forschung, mit unseren Produkten.
Deswegen sind wir eigentlich auch eigentlich immer bei diesen Science and Innovations Alliance Kaiserslautern, der SIAC, involviert gewesen. Die haben vor einigen Jahren auch eine Plattform Nachhaltigkeit gestaltet und da sind wir auch Teil davon. Sowohl du als ich nehmen daran teil. Geleitet wird das von Professorin Katharina Spraul hier an der RPTU und die hat den Lehrstuhl zu Sustainability Management. Ich bin auch sehr stolz, dass wir mit ihr zusammenarbeiten, um auch nicht nur aus dieser Fokus von wie entwickelt man Systeme, aber genau diese Twin Transformation hinzukriegen, die nicht nur von den Systemen, sondern auch von dem Management geleitet wird.
Genau, und also Kooperation ist da unheimlich wichtig, weil natürlich alles irgendwann in der Industrie auch ankommen soll. Und ich habe da das Glück jetzt auch mit dem Software Campus, das ist ein eigenes Projekt, ein kleines zu haben, wo es darum geht, die grüne digitale Zwillinge, die wir gerade eben schon besprochen haben, einfach auch KMU zugänglich zu machen. Ansonsten habe ich schon gesagt, sind wir in der EDTA und über die Gesellschaft für Systems Engineering in der GFSE noch in der Gruppe Nachhaltigkeit.
Was machen diese Organisationen so?
Ja, die Organisationen haben jeweils eigene Domänen, aber also die GWSE ist die deutsche Institution für Systems Engineering, aber darin gibt es auch mittlerweile eine eigene Gruppe, die sich halt um Nachhaltigkeit in dem Kontext beschäftigt.
Ja, und auf ähnliche Weise habe ich jetzt im Frühjahr bei IREP eine Stelle angenommen als Leiter von dem Special Interest Group zu Sustainability. IREP ist das International Requirements Engineering Board, das ist auch sehr namhaft bei mir in der Domäne. Das erstellt zum Beispiel diese Schulungsprogramme für Certified Professional for Requirements Engineer, eigentlich der Standard, was die Begrifflichkeiten und die Denkweise im Requirements Engineering ist. Und die haben auch gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist so übergreifend und das ist wirklich auch bei uns so verankert, dass wir insbesondere die Practitioners unterstützen möchten bei der Umsetzung. Die haben ganz oft noch nicht die richtigen Mittel, das richtige Know-how oder auch die richtigen Tools, um das selber umzusetzen. Genau das wollen wir auch erreichen. Ich glaube, ein ganz guter Aufruf auch an den Zuhörenden, die jetzt aus der Industrie kommen, ist, um zu sagen, tritt mit uns in Kontakt. Es geht nicht nur um, was können wir euch verkaufen, sondern es geht auch darum, wie können wir schauen als Fraunhofer, dass wir immer am Zahn der Zeit bleiben und um zu sorgen, dass wir die richtigen Sachen erforschen, damit wir die Nachhaltigkeit und die nachhaltige Zukunft auch gestalten.
Eddie, super gesagt, da stimme ich genau zu.
Ja, danke dir. Ja, es ist mir auch wichtig. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir das hier noch am Ende kurz gesagt haben. Ich fand es ganz spannend, jetzt darüber zu reden, was wir als Projekte machen, was für Zusammenarbeiten wir machen. Und ich hoffe, dass es auch alle klar ist, dass wir da schon viel gemacht haben, dass wir auch die Ambition haben, auch viel mehr noch zu machen, als was wir heutzutage machen und das auch definitiv nicht alleine machen möchten, ohne damit mit vielen anderen in Kontakt zu sein. In dem Sinne, danke für die Zeit und auch zu den Zuhörenden fürs Zuhören. Ja, Florian, ich wünsche dir noch einen guten Tag.
Ja, vielen Dank, wünsche ich dir auch und euch Zuhörenden natürlich auch.
Alles klar, wiedersehen.
Ciao.
Morgendenker. Engineering the Digital Future.